Lokale Themen, Ihr Stadtmagazin. Jeden Freitag um 17 Uhr auf UKW 103,4 MHz oder im Kabelnetz Darmstadt auf 99,85.
Die Politiker, die sind einfach nicht mehr in der Lage, einen Bezug herzustellen zum normalen Bürger.
Und dann kommt eben die Zeit der Abstimmung, wo die Bürgerinnen und Bürger in Darmstadt abstimmen.
Es wird eine Politik der reinen Vernunft sein.
Wir retten noch mal drüber oder so, das dauert alles ein bisschen lang.
Ich gebe euch mein Ehrenwort, nur zum eigenen Vorteil, zum Vorteil der Partei zu handeln.
Lokale Themen. Ihr Stadtmagazin auf Radio Darmstadt. Durch die Sendung führt sie Aurel Jahn.
Guten Tag, mein Name ist Aurel Jahn. Wie Sie heißen, das weiß ich natürlich nicht, aber ich kann Ihnen das lokale Thema dieser Woche von Radio Darmstadt verraten. Ganz so lokal ist es nicht, es ist der Klimaschutz und hier wird dann auch die lokalen Aspekte davon behandelt. Durch die Sendung führt Simone Schramme. Hallo.
Ja, hallo Aurel. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie und freue mich, dass Sie uns zuhören. Unser Thema ist heute der Klimaschutz. Das ist ja global ein Thema, aber auch auf lokaler Ebene. Und ich möchte da kurz zu einführen, es gibt einen dramatischen Weltbericht, die Menschheit tilgt Millionen Tier- und Pflanzenarten von der Erde. Der wurde am 6.5.2019 von der dpa veröffentlicht. Und Forscher ziehen eine erschreckende Bilanz. Millionen Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht. Verantwortlich dafür ist der Mensch. Oftmals hat unsere bloße Anwesenheit schwerwiegende Konsequenzen. So, und dann muss man sich natürlich fragen, wie sieht es nun in Darmstadt aus? Weil, ich sag mal, das, was global los ist, das fängt ja, davon ist auch Darmstadt betroffen. Und es gibt jetzt eine Pressemitteilung von Bündnis 90 Die Grünen und der CDU, in der die beiden Fraktionen erklären höchste Priorität für Klimaschutz. So, bereits 2013, ich lese jetzt daraus vor, hat die Stadtverordnetenversammlung auf Betreiben der grün-schwarzen Koalition das Leitbild Klimaneutrale Stadt als strategisches und langfristiges Ziel beschlossen. In einem Klimaschutzkonzept wurden 138 wirkungsvolle Maßnahmen festgeschrieben. Vieles davon ist bereits in konkretes Handeln umgesetzt. Darmstadt liegt damit deutlich über den normalen Standards und ist anderen Kommunen weit voraus. Nach dem Übereinkommen von Paris zur Begrenzung der Klimaerwärmung auf 1,5 Grad Celsius müssen wir unsere Zielvorgaben anpassen. Mit ihrem aktuellen Antrag zum Klimaschutz wollen die Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen und CDU der Klimaerwärmung noch entschiedener entgegenwirken und alles tun, was auf kommunaler Ebene getan werden kann. Ja, und das heißt, die sehen es ja so, dass eben Darmstadt den anderen Kommunen in Bezug auf Klimaschutz weit voraus ist. Jetzt gibt es in Darmstadt einige Initiativen, die zum Teil heute hier im Studio vertreten sind, die das vielleicht nicht ganz so sehen und unterstützen würden. Und die lassen wir heute hier mal zu Wort kommen, damit die das mal aus ihrer Sicht schildern können. Als erstes begrüße ich dann hier im Studio Dr. Mühlich von der Bürgerinitiative Lichtwiese. Ja, Herr Mühlich, wenn Sie sich kurz vorstellen.
Ja, ich heiße Eberhard Mühlich, bin Soziologe, seit 1973 im Institut Wohnen und Umwelt tätig gewesen und engagiere mich jetzt bei einer Bürgerinitiative, die sich gegen eine verkehrte Verkehrspolitik wendet. Darmstadt hat vor etwa 15 Jahren zu Recht geplant, in dem Streit zwischen Schiene und Straße und gegen den Pendlerverkehr eine Schiene Richtung Roßdorf und eine Schiene Richtung Weiterstadt zu bauen, um dem Pendlerverkehr einigermaßen entgegenzuwirken und lässt sich jetzt aufgrund einer verfehlten, veralteten Schienenpolitik des Landes auf eine miserable Lösung ein, die da heißt, wir nehmen dem Stadtumland Richtung Süden die Linie 2 weg und lenken sie auf der Höhe Jahnstraße um auf die Lichtwiese. Eine überflüssige Investition, die über 20 Millionen kosten wird und die besser hineingesteckt wäre in einen Ausbau der Odenwaldbahn im Stadtbereich. Wir haben im Stadtbereich eine Situation, in der wir für einen S-Bahn-Ringverkehr um die Stadt herum schon 3 Seiten fertig haben, seit vielen Jahren. Das ist die Ostseite, die Nordseite und die Westseite. Was noch fehlt und in Zukunft gebaut werden könnte, wäre eine Verbindung von Eberstadt Richtung Oberramstadt, Mühltal. Das muss jetzt nicht gleich sein. Wir könnten jetzt schon den Hauptverkehr für die Technische Universität Lichtwiese bewältigen, indem wir auf diesem Dreiviertelsring einen Pendelverkehr laufen lassen, einen S-Bahn-Pendelverkehr zwischen dem Haltestelle Lichtwiese und dem Hauptbahnhof. Damit ist ein großes Problem dieser Lichtwiesenanbindung gelöst. Das andere Problem zwischen Campus Innenstadt und Campus Lichtwiese ließe sich durch neuartige Elektrobusse leicht lösen. Also wird Geld von 20 Millionen Euro in eine falsche, rückwärtsgewandte Investition gesteckt. Das Ganze liegt in der Hauptverantwortung auf der Landesebene. Und deshalb, weil es dort die Verantwortung dafür gibt, habe ich an den Landtag eine Petition gerichtet. Er soll sich mit einer Enquete-Kommission damit mal beschäftigen. Und diese Petition finden Sie im Internet, auf der Website unserer Lichtwiesen-Bürgerinitiative. Jetzt müsste ich da, mir ist...
Ja, Sie suchen gerade die Internet.
Ja.
Ne? Code.
Einen kleinen Moment.
Ja.
Da habe ich jetzt...
Naja, gut, haben wir schon.
Also, das Ganze nennt sich, die Webseite der Lichtwieseninitiative heißt Pro Lichtwiese und ist im Internet zu finden. Und dort finden Sie die Petition und können diese seit neuestem mit einer einfachen E-Mail an den Petitionsausschuss, Adresse Petition Hessischer Landtag, unterstützen. Was Sie dazu brauchen, ist zu sagen, betrifft Petition Nummer 00300/20. Der Satz, ich unterstütze die Petition und Angabe Ihres Namens, Vornamens, Straße und Ort. Das ist alles. Einfach nur dieser eine Satz und Sie können das Ding unterstützen und die Petition finden Sie auf der Website. Dankeschön.
Ja, wiederholen Sie es nochmal, falls jemand das noch mal nicht zum Schreiben hatte und sich jetzt nochmal notieren möchte, dass Sie es nochmal kurz sagen.
Also es geht um die Petition, die ich gerichtet habe an den Landtag, der sich mit der langfristigen Strategie des Landes in Sachen Straße versus Schiene beschäftigen soll, in einer Enquete-Kommission und der zweitens den aktuellen Förderbescheid des Landes zurücknehmen soll. Und diese Petition ist zu finden auf der Website unserer Bürgerinitiative und ist eine Unterstützung ist zu richten an petitionen@landtaghessen.de, buchstabiert @ltg.hessen.de. Ja, dankeschön.
Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen, Dr. Mühlich. Wir bedanken uns und jetzt möchte ich überleiten und das Mikro an den Nikolai Klamm weitergeben. Der gehört zu einer Gruppe, die sich jetzt erst gründet. Die heißt Extinction Revolution. Nee, Rebellion, Extinction Rebellion, ne?
Ja, genau.
Genau, und vielleicht kannst du uns kurz etwas zu deiner Person sagen und dann, warum ihr euch gründet, wann ihr euch trefft, wann das Gründungstreffen ist und was eure Ziele sind.
Dankeschön. Nennt mich ruhig Nico. Ich bin 35 Jahre alt und schon früh in Kontakt gekommen mit dem Thema Umweltschutz. Meine Mutter hat sich zum Beispiel schon mal an einen großen Walnussbaum in ihrem Garten gekettet, weil der Vermieter und Eigentümer des Gartens den Baum fällen lassen wollte, nur um damit mit dem Holz davon Geld zu machen. Das hatte mich sehr begeistert. Ich habe mich dafür entschieden, für das Klima, die Menschheit und gegen unsere drohende Vernichtung zu kämpfen. Deswegen bin ich zu Extinction Rebellion gekommen. Die Extinction Rebellion steht für einen gewaltfreien und radikalen Kurswechsel durch zivilen Ungehorsam. Unsere Ziele, finde ich, sind, wir müssen die Welt, die Natur und die Menschheit human behandeln. Wir möchten die Menschheit dazu ermächtigen, demokratisch und gemeinsam einen Weg aus der Misere zu finden. In Zusammenarbeit mit der Bürgerinitiative hier in Darmstadt zur Erklärung des Klimanotstandes verlangen wir gemeinsam eine offizielle Erklärung zum Klimanotstand in der Politik in Darmstadt.
Ja, vielen Dank für deine Ausführungen. Willst du noch mal sagen, wann ihr euch und wo ihr euch trefft?
Wir haben aufgrund unserer großen Nachfrage die zwei Gründungstreffen sozusagen. Das erste ist im Darmstädter Best Western Hotel in der Grafenstraße am 20. um 15 Uhr. Das ist ein Feiertag, da hat also jeder Zeit zu kommen. Und dann wollten noch andere an dem Tag, das klappte aber leider nicht. Deswegen haben wir einen zweiten Termin quasi die Woche drauf am 27. um 18 Uhr.
Ja, vielen Dank für deine Ausführungen.
Die Seite, auf der man uns finden kann, ist derzeit auf Facebook zu finden. Das heißt, es ist facebook.com/XR Darmstadt, also Extinction Rebellion Darmstadt.
Ja, vielen Dank für die Erläuterung. Wir hören dann jetzt erst nochmal Musik, ne? Und dann geht's weiter in der Sendung. Kurze Musikpause. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind wieder da und machen nun hier weiter im Studio mit dem Thema Klimaschutz in Darmstadt. Es gibt eine weitere Initiative, die sich in Darmstadt gegründet hat, weil sie zu einem bestimmten Themenbereich Bedenken hat, und zwar zu der digitalen Stadt Darmstadt. Das ist die Stopp 5G Darmstadt-Initiative. Die trifft sich immer freitags um 17 Uhr im Café Lotte in der Soderstraße 116. Und da wollte eigentlich eine Susanne hier ins Studio kommen. Die hatte jetzt einen Verkehrsunfall. Jetzt ist es so, hat mir Material zur Verfügung gestellt und ich werde das jetzt kurz vorlesen, so etwas. Und zwar geht es darum, dass Darmstadt 5G Stadt werden soll. Und diese Initiative sieht es so, digitale Stadt Darmstadt, gleich verstrahlte Stadt, gleich krankmachende Stadt. Und die sehen es so, wir Darmstädter und die regionale Bevölkerung sollen ungefragt als Digitalstadt Versuchskaninchen für den ersten europaweiten Strahlungsversuch herhalten. So, und die sehen das mit diesen Strahlen sehr kritisch. Und dazu gibt es diverse Studien, die findet man alle bei Diagnose Funk. Im Internet, wenn man Diagnose Funk eingibt, kommt man dort auf die Seiten und kann das nachlesen. Ich werde daraus jetzt einiges vorlesen. Und zwar geht es darum, dass zum Beispiel ist es so, wenn man das sieht, das WLAN wird auch immer mehr an Schulen eingeführt. Und es ist so, dass mehr als 100 Studien weisen nach, dass durch WLAN-Netze und Endgeräte die Schüler erheblichen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sind. Schon nach kurzer Zeit kann zum Beispiel die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit deutlich herabgesetzt werden. Infolge kann dies weitreichende Auswirkungen auf die psychische Entwicklung, den Lernerfolg und Berufschancen haben. Des Weiteren kann es kommen, zum Beispiel zu Kopfschmerzen, Herzrhythmusstörungen, Konzentrationsproblemen, Übelkeit, Schwindel, Müdigkeit, Erschöpfung, Schlaflosigkeit, Fruchtbarkeitsschäden, Und das hat untersucht die Forschergruppe um den Herrn Jakimenko. Und die haben dazu 100 Mobilfunkstudien auch über WLAN gemacht und zu entzündlichen, also haben geforscht zu entzündlichen Erkrankungen durch oxidativen Zellstress. So, also das hört sich alles gar nicht gut an. Hinzu kommt dann noch ein Statement von der österreichischen Ärztekammer. Die waren vor WLAN an Schulen und in Kindergärten. Zu den möglichen gesundheitlichen Auswirkungen nicht ionisierender Strahlung von elektromagnetischen Feldern und hochfrequenter Strahlung von 30 kHz bis 300 GHz gehören Karzinogenität, Entwicklungsneurotoxizität, Auswirkungen auf die DNA, die Fruchtbarkeit, Überempfindlichkeit und andere schwerwiegende Wirkungen. Diese sind in wissenschaftlich überprüften Studien gut dokumentiert. So, zu dem Statement von der österreichischen Ärztekammer gibt es noch von der WHO ein Statement aus dem Jahr 2011. Und darin ist es so, die WHO stuft hochfrequente elektromagnetische Strahlung in die Kategorie 2b auf die Liste der Krebsstoffe ein. Also, das ist so, die Internationale Agentur für Krebsforschung hat in einer achttägigen Tagung in Lyon hochfrequente elektromagnetische Strahlung direkt in die Klasse 2b, möglicherweise krebserregend, eingestuft. Zu diesem Ergebnis kamen 31 Krebsexperten aus 14 Ländern und einer Auswertung von nahezu sämtlichen verfügbaren wissenschaftlichen Belegen, wie das Krebsforschungsinstitut der Weltgesundheitsorganisation zum Abschluss der Beratung mitteilte. Damit ist die Aussage, dass die Funkstrahlung nun in der Lage wäre, das Gewebe zu erwärmen, wissenschaftlich überholt. Also die WHO, die österreichische Ärztekammer, haben in Studien belegt, dass die Strahlung, also durch Studien, die wissenschaftlich gut durchgeführt worden sind, die haben sie sich angeschaut und sind zu dem Schluss gekommen, dass die Strahlung sehr gesundheitsschädlich ist. Dann gibt es noch im Europarat eine parlamentarische Versammlung. Und die ist zum Beispiel, hat auch etwas erklärt, das fasse ich nur kurz zusammen, dass eben Kinder geschützt werden müssen vor diesen ganzen Strahlungen. Und die haben zum Beispiel dann in ihrer Schlussfolgerung, es ist so, kommen sie zu dem Schluss, dass es gemäß der EEA gibt es genügend Hinweise und Stufen von wissenschaftlichen Beweisen über schädigende biologische Auswirkungen, um auf die Anwendung eines Vorsorgeprinzips und auf dringend notwendige Vorsorgemaßnahmen drängen zu können. Das heißt, es gibt genügend wissenschaftliche Hinweise darauf, wie schädlich diese Strahlung ist und wir sollen die nun in Darmstadt und vor allem, wie schädlich die für Kinder ist. Und jetzt ist die Frage, selbst wenn das in Schulen nicht eingesetzt wird, ist es so, in der Darmstädter Innenstadt, wenn wir 5G haben, ist die Strahlung überall. Und dann frage ich mich, wie sollen denn da die Kinder geschützt werden? Sollen die da in Schutzanzügen rumlaufen oder wie soll das dann ausschauen? Also das ist so auch noch eine Frage und da gibt es eben diese Initiative Stopp 5G, die sich immer freitags im Café Lotte in der Soderstraße 116 um 17 Uhr trifft. Ja, das war eine weitere Initiative und dann möchte ich noch kurz erwähnen, dass es, gibt es eine weitere Initiative, das ist die Westwaldallianz. Von der Westwaldallianz begrüße ich heute hier im Studio Dr. Rosenstock und Werner Krone. Vielleicht können Sie sich kurz vorstellen.
Mein Name ist Arnulf Rosenstock. Ich vertrete die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, denn die Westwaldallianz ist eine Gruppierung, die sich aus mehreren Naturschutzverbänden, aus besorgten Bürgern und mit Greenpeace und sogar politischen Parteien zusammengefunden hat, regelmäßig tagt und den Westwald als den Darmstädter Klimaschutzwald ganz besonders im Auge hat. Im Auge haben bedeutet natürlich, was sagt denn das Darmstädter Klimaschutzkonzept zu dem Thema Wald? beim Durchblättern dieses Klimaschutzkonzepts, integriertes Klimaschutzkonzept genannt, kam das Thema Wald einmal vor, und zwar im Zusammenhang mit der Hackschnitzelgewinnung, um die CO2-Werte auf diese Weise vielleicht zu reduzieren. Das heißt, den Wald zu verbrennen, statt das Klima zu schützen. Das ist eine Position, die in Darmstadt, weil wir dort Erholungswald haben, eigentlich unsäglich ist. Rheinland-Pfalz hat vor wenigen Tagen das Thema Waldsterben wiedererweckt. Es war ja lange totgesagt worden, und die Ministerin für Umwelt hat festgestellt, dass 81% des Waldes im Rheinland-Pfalz schwer geschädigt sind. Wenn man die Werte aus dem Rhein-Main-Gebiet, also unserer Gegend, vergleicht, dann kann man aus diesen 81 99 machen. Denn dieser Wald ist in seiner Vitalität durch Grundwasserentnahmen, durch Zerschneidung, durch Schädlingsbefall wie Maikäferengerling und vor allen Dingen dadurch, dass er den notwendigen Schutz nicht erfährt. Er ist nämlich als Bannwald seit 20 Jahren geplant und wird aber mit Rücksicht auf eine neu zu bauende ICE-Neubaustrecke, wird er eben nicht geschützt, sondern er wird als Dispositionsmasse hier einfach für dieses Verkehrsprojekt offen gehalten. Und das Offenhalten findet auch statt in einem großen Waldtauschverfahren, das die Stadt Darmstadt mit dem Land Hessen versucht umzusetzen. Und in diesem Waldtauschverfahren ist ganz besonderer Kernpunkt ein Waldgebiet, das das neue Industriegebiet im Westen der Stadt mit dem Autobahnkreuz verbinden soll. Und diese Westtangente wird herübergeführt, sogar bis zur Escholbrücker Straße, sodass wir also eine neue Ringverbindung für den Personenverkehr haben, für den Kraftfahrzeugverkehr der Industrie und damit im Grunde ein völlig rückständiges Verkehrskonzept dort implementiert wird, wo ursprünglich sogar mal ein Güterbahnhofanschluss war. Das scheint mir im Hinblick auf die derzeitige Klimaschutzsituation und den Kontext, dass Frankfurt wächst, dass aus dem Ried immer mehr Grundwasser gefördert wird und dass die grundwassergeförderten Gebiete praktisch waldleer werden, ein ganz dramatischer Punkt und ganz dramatisch auch für den Darmstädter Klimaschutz, denn Wald ist nach § 1 Bundeswaldgesetz der Ort des effektivsten Klimaschutzes überhaupt. Da sieht man mal wieder, global denken, lokal handeln findet in diesem Sinne etwas rückwärtsgewandt statt.
Ja, vielen Dank erstmal für den Beitrag, Dr. Rosenstock. Begrüße ich im Studio noch Werner Krone, der auch bei der Westwaldallianz dabei ist. Herr Krone, können Sie sich kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Werner Krone und ich wohne in Darmstadt seit über 57 Jahren inzwischen. Und es hat sich einiges gewandelt, nicht nur was die Wälder um Darmstadt herum, den Westwald und den Ostwald anbelangt, sondern auch die Stadtbäume. Und was den Platanhain anbelangt, so ist er natürlich, es ist die allgemeine Trockenheit, die Stadtbäume überfällt. Aber es ist kein Naturgesetz, sondern es ist vom Menschen gemacht. Also wenn ich mal aus meinem eigenen Erfahrungshorizont so mal erzähle, ich fahre ja Rad, seit ewig und drei Tagen fahre ich Rad. Und wenn ich durch die Albert-Schweitzer-Anlage gefahren bin mit dem Fahrrad, so war es im Sommer so, dass ich meinen Mund geschlossen halten musste, sonst wären mir die Mückliche reingeflogen. Das wird Ihnen nicht mehr passieren. Seit 2-3 Jahren stellen Sie fest, da gibt es keine Mückelchen mehr. Es hat sich also an unserer Umwelt hier, selbst in Darmstadt, wo wir nicht von Glyphosat und dergleichen geplagt sind und Nitraten, hat sich auch innerhalb der Stadt einiges geändert. Und jeder hat in seinem Erfahrungsumgebung hat sicherlich die Erfahrung gemacht, dass es so ist, dass die Bäume trocknen. Und da gilt es, einiges zu ändern. Deswegen ist es unverständlich, dass wir immer noch Planungen hinterherjagen, die Wälder, die Wald vernichten. Also das größte Projekt, was uns droht, ist entlang der Autobahn eine Neubaustrecke, die also in ganzer Länge Wald vernichten wird, in der Nähe von Darmstadt, von Norden nach Süden. Unnötig. Unnötig dann, wenn die Strecke durch Darmstadt gebaut wird, durch unseren Hauptbahnhof. Herr Dr. Rosenstock sprach ja schon die Westranderschließung an. Das ist also südlich der Telekom City. Soll also in real existierenden Wald eine Schneise gehauen werden. Rüber zu dem Konversionsgebiet, wo die Firma Döhler ist. Der Effekt ist, dass man vielleicht 3-4 Minuten als Pendler aus dem Westen oder aus dem Süden eher zur Arbeit kommt. Ja, das ist eigentlich alles, wofür diese Straße gebaut wird. Nicht für den Wirtschaftsverkehr, sondern für den schnellen Pendler. Noch eine andere Geschichte, die auch was etwas mit dem Waldtausch zu tun hat, auf den Herr Dr. Rosenstock verwiesen hat, zwischen der Stadt Darmstadt und dem Land Hessen. Im Bereich der Cooperstraße wird eine riesen Gleisschleife gebaut werden, wenn wir das nicht verhindern. Eine riesen Gleisschleife, und kein Mensch weiß eigentlich, wofür die Straßenbahn Hessen Heag Mobilo diese große Gleisschleife braucht. Ja, das ist eine. Nein, also betrieblich, ich bin ja selbst, war im Nahverkehr tätig, im Beruf, beruflich. Also ich sehe das nicht ein, warum wir das brauchen. Eine andere Geschichte ist das Aufmarschgelände östlich des Stadions, wo also für gegnerische Fans mit ihren Bussen, für Rettungsfahrzeuge, Feuerwehr und was weiß ich alles, auch Wald gerodet werden soll. Auch da wird Wald getauscht. Also lauter Maßnahmen, die unverständlich sind. Also obwohl es eigentlich in allen Hirnen sich festsetzen müsste, wir müssen etwas für das Klima tun, ist Kommunalpolitik in Darmstadt immer noch, was den Klimaschutz anbelangt, ein sehr hartes Brot, wo viel Überzeugungsarbeit geleistet werden muss. Und dieser Waldtausch, ich werde das auch sagen, bei passender Gelegenheit, ist im Grunde das Schlachtreifmachen von Wald, dieser Waldtausch. Nichts anderes.
Ja, also gerade im Gegensatz zum Klima, also zu dem, was hier steht, dass Sie für den Klimaschutz mehr tun wollen. Ich denke jetzt im Moment erstmal für die Beiträge. Wir hören jetzt nochmal wieder kurz Musik und machen danach weiter. Bis dahin verabschiede ich mich kurz von Ihnen und nach der Musikpause machen wir mit dem Thema Westwald weiter. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, da sind wir wieder heute mit dem Thema Klimaschutz in Darmstadt. Und Dr. Rosenstock wird uns jetzt noch etwas zum Zustand des Westwaldes sagen und auch in Bezug auf das Wasser, wie es um das Wasser im Westwald steht.
Es werden, meine Damen und Herren, im Bereich des Hessischen Rieds über 40 Millionen Liter Kubikmeter Trinkwasser gefördert und ins Rhein-Main-Gebiet verkauft. Das ist ein gutes Geschäft einer Firma, die Hessenwasser GmbH und Co. KG heißt und die, als sie angesprochen worden ist, ob sie nicht einen Beitrag zum Wassersparen leisten könnte, sagte, das sei Sache der Kommunen, denn die Kommunen wären diejenigen, die ihr verkauftes Wasser dann in der Kommune dann verteilen würden. Das heißt, es besteht also offensichtlich ein überwiegendes Interesse, viel Wasser zu fördern und kein Interesse an dem in der EU-Wasserrahmenrichtlinie verankerten Bestimmung, dass Wassersparen eine allgemeine Wassergewinnungspflicht ist und nicht Wasser verkaufen. Das da besteht überhaupt keine Neigung dazu, sich diesem Trend anzuschließen. Daran sieht man die fehlende Gemeinnützigkeit der Wasserversorgung im Hessischen Ried. Ein weiterer Punkt ist, die Firma Hessenwasser und das Regierungspräsidium behaupten ungesichert, dass jedwede Grundwasserabsenkung, die bei einem Ausgangsstand von 5 Meter unter dem Boden, man nennt das Unterflur, also alles, was 5 Meter und mehr an Grundwasserstand ist, bei weiteren Absenkungen durch Wasserförderung keine nachweislichen Schäden verursachen würde. Diese These ist bis jetzt in keiner Weise bewiesen worden. Diese These hängt mit der Erkenntnis zusammen, dass Wurzeln bis zu 5 Meter tief wurzeln können. Aber hier handelt es sich gar nicht um grundwassernahe Standorte und Bäume, die auf hohen Grundwasserstand angewiesen sind, wie zum Beispiel die Eichen im Jägersburger Gernsheimer Wald, sondern hier handelt es sich um Standorte, die sowieso grundwasserfern sind, wo das Grundwasser von den Wurzeln noch nie erreicht worden ist. Ich vertrete die Auffassung und kann das auch beweisen, dass die Grundwasserabsenkung, so wie sie im Raum westlich von Darmstadt-Eberstadt derzeit stattfindet, mit Grundwasserständen von ursprünglich 10 auf 35 Meter, dass diese drastischen Grundwasserabstände auf den ungesättigten Horizont, also den Horizont zwischen Boden und Grundwasserleiter, einen ganz erheblichen Einfluss haben. Dieses lässt sich auch nachweisen an der Veränderung der Jahrringbreiten der Bäume. Es gibt ja die sogenannte Jahrringchronologie, da kann man genau erkennen, wie klimatische und sonstige Veränderungen auf das Baumwachstum wirken. Und wenn plötzlich seit 40 Jahren, das ist genau der Beginn mit der großflächigen Grundwasserausbeutung, wenn eben seit 40 Jahren die Jahrringbreiten signifikant verengt sind, dann lässt das den Schluss zu, dass hier an dem Standort Wasserversorgung sehr viel verändert worden ist und dieses mit einem großen Effekt, der sich besonders in dem Jahr 2018 gesteigert hat. Seit dem Jahre 1921 haben wir einen Jahrhundertsommer, der seinesgleichen sucht, erlebt. Verantwortungsvolle Wasserförderung müsste dieser Grundwasser, dieser Temperaturkonstellation eigentlich Rechnung tragen und seine Fördermengen anpassen. Stattdessen wurde wie verrückt gepumpt und die Versorgungssicherheit der Bevölkerung im Rhein-Main-Gebiet als überwiegend notwendig angesehen und das Thema, wie ich eingangs gesagt habe, Wassersparen, besonders in Trockenzeiten, in Wassernotstandszeiten, wurde grob vernachlässigt. Es wurde sogar noch nicht mal verboten, dass die Menschen ihren Rasen mit Trinkwasser sprengen. Bedenkt man andererseits, dass es in anderen Ländern Technologien gibt, mit denen sowohl bei der Bewässerung wie auch bei dem Gebrauch des häuslichen Wassers Wassersparmodelle umgesetzt werden und durchgesetzt werden, muss man sagen, dass also Hessen eigentlich überhaupt keine Wasserpolitik hat und erst recht keine Wassersparpolitik. Das Resultat ist, dass im Darmstädter Westen, besonders im Bereich westlich der sogenannten Villenkolonie, nach meiner eigenen Zählung, und ich habe eine Vollaufnahme gemacht, 69% der Altbuchen bereits abgestorben sind und 31% absterbend sind. Das heißt, in 2 Jahren ist der vorherrschende Bestand restlos verkümmert und kaputt und muss gefällt werden. Und dann ist der Klimaschutz aus diesem Wald erstmal wieder mit großer Mühe herzustellen. Das dauert Jahrzehnte.
Vielen Dank für die Ausführungen. Was ist denn so Ihre Idee dazu? Wie könnte man denn den Wald jetzt noch retten? Was müsste man tun, um diesen jetzt stark geschädigten Wald zu retten? Also was wäre notwendig?
Also meine Prognose für diese Bestände, die, von denen ich gesprochen habe, die zwischen, also man kann eigentlich sagen, um die Umgehungsstraße, die neue B3 von Darmstadt gehen, zwischen dem Waldsportplatz Eberstadt und dem Sportplatz in der Heimstättensiedlung als großes Schadband. Bei diesen Flächen ist eigentlich eine Reparatur nicht mehr möglich. Diese Bestände sind so weit geschädigt, dass eigentlich der Schadensverlauf nicht aufzuhalten ist. Da hilft eigentlich nur roden und großflächig neu aufforsten. Und das bedeutet, wie eingangs erwähnt, bedeutet das eben, dass man lange auf Klimaschutzfunktionen in diesem Bereich sich wird gedulden müssen. Anders sieht es in den Bereichen aus, die eine geringere Schädigung haben. Und in diesen Bereichen kann man tatsächlich durch Voranbau und vor allen Dingen eben auch durch eine Reduzierung der Förderung kann man also tatsächlich gewisse Verbesserungen erreichen. Ein weiterer Punkt ist die sogenannte Infiltration aus gereinigtem Rheinwasser. Es wird also in Biebesheim in einem Wasserwerk aus der fließenden Welle des Rheins Wasser aufbereitet und dann in den Boden infiltriert. Und dieses Infiltrat, das müsste man nicht in der Nähe der Brunnen infiltrieren, sondern im sogenannten Oberstrom, also in dem Bereich, wo jetzt die Schäden auftreten, unterhalb der Villenkolonie anfangen, damit das Infiltrat dann mit den anderen Sickerwässern eben den Berg runterfließt und nicht jetzt ein großes Feuchtigkeitsdefizit in Kauf nehmen, das den Wald sterben lässt.
Vielen Dank für die Ausführung, Dr. Rosenstock. Wir machen jetzt wieder eine kurze Musikpause, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ja, bis gleich. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie wieder nach der Musikpause. Wir machen weiter mit unserem Thema Klimaschutz in Darmstadt. Und der Herr Krone berichtet uns jetzt noch etwas zu den Bebauungsplänen der Stadt, über die Situation der Bäume in der Innenstadt und zum Thema Wasser. Es fällt auf in Darmstadt, dass hier überall Bäume gefällt werden. An vielen Stellen, an vielen Orten in der Innenstadt werden alte Bäume gefällt und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht warum und denke, dass sich das wahrscheinlich auch negativ aufs Klima auswirkt. Können Sie uns da etwas zu berichten?
Ja, also das Thema Wasser ist genauso wichtig wie das Thema Bäume in der Stadt. Zum Wasser hat Herr Dr. Rosenstock einiges gesagt, zu den Bäumen es gibt so viele Fälle in Darmstadt und wenn man sich mal umguckt, in der Moosbergstraße 2 oben, wo der Garten im Garten die Bäume der alten Villa gefällt worden sind. In der Pankratiusstraße, als das Kinder- und Jugendzentrum gebaut worden ist, sind Bäume gefällt worden. Überall, wo man sich umguckt, werden Bäume gefällt. Sogar in der Wilhelminenstraße, am Wilhelminenbuckel wurde ein Baum gefällt, weil der Geschäftsmann dort mit der Fläche etwas anderes hatte. Also Bäume fallen buchstäblich hinten runter, wenn es um Rechtsgüterabwägung zwischen wirtschaftlicher Verwertung, Bauen und dem Bestand von Bäumen geht. Das kann doch wohl nicht sein. Also das können wir uns nicht weiter leisten. Bäume brauchen Schutz. Bäume brauchen Regeln. Und deswegen sollte überall, wo gebaut wird, ein Bebauungsplan gemacht werden. Ein Bebauungsplan hat die Folge, dass man auch eine Quote machen kann für soziales Wohnen oder für mittlere Einkommen. Das hat sich sogar inzwischen eingebürgert. Aber es muss stets durchgesetzt werden, dass überhaupt Bebauungspläne gemacht werden. Es müssen Regeln. Es muss Regeln geben, wann ein Baum überhaupt gefällt werden darf und wann nicht. Und diese Regeln müssen schärfer gefasst werden. Ein anderes Beispiel sind unsere Vorgärten hier in Darmstadt. Immer mehr Leute gehen dazu über, sie zu versteinen mit Schotter oder mit runden Kieseln. Das kann's doch wohl nicht sein. Also, dabei haben wir eine Vorgartensatzung in vielen Fällen. Also, wo ich wohne, im Johannesviertel, ist eine Vorgartensatzung, welche die Vorgärten, für die Vorgärten eine gärtnerische Nutzung vorschreibt. Das will durchgesetzt werden. Also, wir brauchen Regeln für die Stadt, welche die Bäume schützt, welche die Natur schützt. Vieles ist eigentlich ganz einfach und liegt auf der Hand. Wir brauchen in vielen Fällen eine andere Stadt. Wir brauchen Bebauungspläne und nicht vorhabenbezogene Bebauungspläne. Das ist nur, ja, das ist eigentlich für Investoren gemacht. Dann dürfen Investoren machen, was sie wollen eigentlich, sobald sie einmal grünes Licht bekommen haben. Also, wir brauchen Regeln für die Stadt und das bedeutet ein besseres Klima und das bedeutet, dass wir für die Zukunft uns rüsten. Einfach neue Regeln.
Mhm. Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Möchten Sie noch etwas ergänzen, Dr. Rosenstock, zu dem Thema?
Ganz bemerkenswert finde ich einen jüngsten Fall in der Heinrich-Delb-Straße in Eberstadt. Da wird ein Doppelhaus gebaut und dieses Doppelhaus, da hätte man ohne weiteres den reichhaltigen Baumbestand, alten Baumbestand, der dort vorhanden war, mit einer entsprechenden Auflage schützen können. Da aber in dem Bereich kein Bebauungsplan ist, ist es diesem Bauherrn gestattet worden, sämtliche Bäume außer einem Nadelbaum, ausgerechnet auch noch, zu roden. Und der Nadelbaum ist natürlich dann, wie er plötzlich freigestanden hat, auch noch inzwischen kaputt gegangen. Also hier ist praktisch keine Vorsorge festzustellen. Und ich frage mich immer, ist eigentlich die Bebauung, die Darmstädter Baumschutzsatzung gegenüber dem Bauordnungsrecht eine schwächere oder eine stärkere Norm? Hier sollte man mal sich selbst auch gegenüber mal ein bisschen kritischer mit dem Ziel der Wiederansiedlung, der Bebauung, der Erweiterung, der Schaffung von Wohnraum, sollte man mal etwas kritischer vorgehen. Baumschutz ist eine gesetzliche, ortsrechtliche Angelegenheit. Schaffung von Wohnsiedlung ist kein Gesetz. Insofern ist hier auch meiner Ansicht nach in der rechtlichen Hierarchie durchaus ein Umdenken erforderlich.
Ja, vielen Dank, Dr. Rosenstock, für Ihre Ausführungen. Ich bedanke mich bei Herrn Krone und Herrn Dr. Rosenstock, dass Sie hier heute im Studio waren. Sie sind beide von der Westwaldallianz und Dr. Rosenstock ist noch von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Und die Westwaldallianz hat eine Internetseite, wenn sich da jemand informieren möchte. Da kann man eingeben www.westwald.de. Ich wiederhole nochmal www.westwald.de. Und da kann man sich dann auf der Internetseite über den Westwald informieren. Die Westwaldallianz macht, glaube ich, am 29.06. auf dem Hofgut Oberfeld hat die einen Stand, einen Infostand, an dem man sich auch informieren kann. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr auf dem Hofgut Oberfeld. Und die Westwaldallianz trifft sich das nächste Mal am Freitag, den 28.06. Im VGA Vereinsheim im Heimstättenweg 100 in der Heimstättensiedlung. Also ich wiederhole es nochmal. Die Internetseite ist www.westwald.de. Das nächste Treffen der Westwaldallianz ist am 28.06. im VGA Vereinsheim in der Heimstättensiedlung im Heimstättenweg 100 um 19.30 Uhr. Ja. Ich fasse nochmal zusammen. Also wir haben hier heute im Studio einige Initiativen gehabt. Von der Stopp 5G Darmstadt-Initiative, darüber haben wir berichtet, dann über Extinction Revolution, dann über die Bürgerinitiative Pro Lichtwiese und über die Westwald-Allianz. Und die haben uns also so dargelegt, wo sie so ein paar Probleme in der Stadt Darmstadt sehen in Bezug auf den Klimaschutz, und man kann es auch als Anregung nehmen, wo sie denken, dass man noch etwas verbessern könnte in Bezug auf den Klimaschutz. Also sie stimmen nicht ganz damit überein, nehme ich mal an, dass eben Darmstadt den Kommunen weit voraus ist und dass wir damit in Darmstadt einen guten Zustand erreicht haben. Eher so, wenn man sich das alles anhört, was wir heute gehört haben, ist es nicht so optimal und ist noch sehr verbesserungsdürftig. Herr Krone, wollten Sie noch was sagen?
Also Kigali in Ruanda ist weiter als so oder mindestens so weit wie Darmstadt. Sie haben auch schon Laternen, die sich automatisch abstellen können.
Mhm. Gut, vielen Dank noch für den Beitrag. Ja, es hat sich auch noch eine weitere Bürgerinitiative in Darmstadt gegründet, und zwar heißt die BI Klimanotstand. Und diese Bürgerinitiative möchte für die Stadt Darmstadt erreichen, dass für die Stadt Darmstadt der Klimanotstand ausgerufen wird, weil sie das eben auch so sieht, dass in Darmstadt noch großer Verbesserungsbedarf besteht. Ja. Gut, liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass Sie heute zugehört haben. Ich hoffe, dass es für Sie sehr informativ war, und möchte mich dann von Ihnen verabschieden und freue mich also für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Wir hören jetzt noch mal ein wenig Musik zum Abschied, und ja, ich verabschiede mich von Ihnen und danke, dass Sie uns zugehört haben. Auf Wiederhören.
Mein Name ist auch Jan, wie Sie heißen, weiß ich immer noch nicht, aber ich kann Ihnen verraten, dass Sie Radio Darmstadt auf der 103,4 MHz hören oder aber www.radiodarmstadt in einem Wort.de, und da gibt es auch einen Livestream.